Wir kommen heute Abend zu den Versen 7 bis 12 aus Römer 11 unter dem Thema Israels Versagen zum Segen der Nationen. Wir haben zwar über das Versagen Israels schon gesprochen und warum das so ist, aber hier wird jetzt angesprochen, dass es deswegen geschah, damit die Nationen gesegnet werden. Ein voller Segen soll auch die Heidenwelt erreichen. Sie sollen zum lebendigen Gott finden und ihm leben können aus seiner Kraft heraus. Weiter wird also hier die Frage gestellt im 7. Vers. Wie denn nun? Was Israel sucht, das erlangte es nicht. Die Auserwählten aber erlangten es, die anderen sind verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen gegeben einen Geist des Schlafs, Augen, dass sie nicht sehen, und Ohren, dass sie nicht hören, bis auf den heutigen Tag. Und David spricht, lass ihren Tisch zu einem Strick werden und zu einer Berückung und zum Ärgernis und ihnen zur Vergeltung. Verblende ihre Augen, dass sie nicht sehen, und beuge ihren Rücken alle Zeit. So sage ich nun, sind sie darum angelaufen, dass sie fallen sollten? Das sei ferne, sondern aus ihrem Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, auf das sie denen nacheifern sollten. Denn so ihr Fall der Weltreichtum ist und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde. Das von Gott auserwählte Volk, das sich ja nicht selbst ins Mittel gesetzt hat, wir haben es gelesen, auch im 5. Mose, Gott selbst hat es souverän erwählt, nicht weil es das Größte, das Beste war, sondern das Geringste, das Kleinste, das, was sich noch formen ließ, denn alles, was groß wird, lässt sich nicht mehr so gerne formen. Hat sich ja etabliert, weiß schon den Weg, will keinen neuen Weg gewiesen bekommen. Wir haben das Leben in unserer Hand, sagen sie. Wir machen das schon. Auch heute in unserer Welt, wenn man nach Dubai schaut und diese hohen Häuser sieht, diese Wolkenkratzer, aufs Exklusivste ausgestattet, sie sollen ein Zeugnis dafür sein, es ist alles machbar. Wir machen alles. Solche Menschen, solche Völker kann man kaum verändern. Aber die, die so klein sind, elend und sagen, eigentlich kann ich nichts, über die kann sich Gott erbarmen, sie herausholen. Ich mache was aus dir. Dich kann ich noch formen. Darum ist auch Israel erwählt worden. Denn auch im Neuen Testament sagt der Apostel Paulus, was nichts gilt vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zunichte mache das, was glaubt, etwas zu sein. Alles, was groß und stark in der Welt ist, kann Gott nicht gebrauchen. Israel wurde als das geringste, das kleinste Volk herausgerufen und geformt, so wie ein Töpfer den Ton formt, nach seiner Vorstellung, wie er das Gefäß haben will. Allerdings das Gefäß, in dem Falle Israel, hat dann oftmals auch Freiräume gesucht, eigene Gedanken hineinzubringen. So wie Gläubige, wie in der Gemeinde Jesu, das ja auch immer wieder geschieht, dass man Freiräume sucht für sich ganz persönlich, um diese nach seinen eigenen Gedanken auszufüllen, ohne Gott zu fragen, ob er damit einverstanden ist. Und darum diese Züchtigung, von der wir gelesen haben. Das heißt, zurückbringen in die Form, die Gott gefällt. Das nun von Gott auserwählte Volk unter allen Völkern Israel war nicht nur mit dem Wort und der Gegenwart Gottes beschenkt, der Gegenwart in dieser Wolkensäule in der Schechina, sondern mit Segensverheißungen überhäuft worden. Segensverheißungen für die Gegenwart, aber auch für die Zukunft. Und wir können uns vorstellen, wie wohl das tut, wenn man weiß, wie der jetzt begonnene Weg zu Ende geht. Wenn wir wissen, rein materiell gesehen, auch die Rentner unter uns, wir werden unsere Rente kriegen bis zum Lebensende und die wird sogar noch steigen, sie wird immer reichen, dann haben wir ein etwas ruhiges Gefühl. In den Medien wird gesagt, man weiß ja nicht, ob die Rente noch gezahlt wird. Das beruhigt überhaupt nicht. Haben wir aber Segensverheißungen für die Zukunft, die feststehen, dann wissen wir, es ist alles in Ordnung. Es ist für uns gesorgt. Allerdings, wie ich einleitend sagte, ist dann auch die Gefahr, wenn man sich zur Ruhe begibt, wieder über eigene Möglichkeiten nachzudenken und vielleicht von diesem vorgezeichneten Weg Gottes abzuweichen. Israel war also beschenkt mit Segensverheißungen für die Zukunft. Der Messias, der alles Innere und Äußere bei den Menschen, die Zustände am inwendigen und äußeren Menschen zurechtbringen sollte unter den Völkern, der war ihnen verheißen und versprochen worden. Auch ihr Verlangen nach diesem Messias, der alles zurechtbringt, innerlich und äußerlich, war eine Sehnsucht geworden bei ihnen. Ihr Verlangen ging dahin, dass die Zeit möglichst bald erreicht wird und erfüllt wird. König David selbst brachte sein Erstaunen zum Ausdruck darüber, dass Gott so etwas tut. Dass er nicht nur etwas sagt für die Gegenwart, ich will dich heute segnen, ich will dein Königreich jetzt segnen, sondern sogar noch Zukunftsverheißungen gibt. Und der Mensch tut gut daran, wenn er sich darauf verlässt. Töricht ist der Mensch, der daran vorbeileben will und der nur mit den jetzt Gegebenheiten leben will, auch mit den Schwierigkeiten, und in den Schwierigkeiten jetzt stecken bleibt, weil er nicht mehr die Verheißung für die Zukunft sieht. Törichter Mensch. David staunte darüber, denn er lebte ja in einem Zustand, wo er wohl das Königtum zugesagt bekommen hat, aber noch sehr schwer darum kämpfen musste. Kurz zuvor war er ja noch von Saul verfolgt, bis aufs Blut, der ihn umbringen wollte, obwohl David schon zum König gesalbt war. Und nun war er in Jerusalem und nun passierte ihn auch noch das große Unglück, dass er in Ehebruch fiel und damit einen indirekten Mord beging, indem er nämlich den Ehemann dieser Frau an einen kriegerischen Ort stellte, wo man wusste, da werden die Soldaten zuerst umkommen. Er hatte einen großen inneren und äußeren Kampf zu bestehen. Aber Gott gab ihm Aussichten, dass er nicht verzagen sollte in dem gegenwärtigen Kampf, sondern er sollte in der Hoffnung auf die Zukunft legen. David, es geht weiter. Das Volk Israel wird weiter geführt. In 2. Samuel 7 lesen wir von dieser Aussage, die Nathan im Auftrag Gottes machen konnte. Vers 18 und 19. Er sagte dort David, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Dazu hast du das zu wenig geachtet, Herr, Herr, sondern hast dem Hause deines Knechtes noch von fernen zukünftigen Dingen geredet und das nach Menschenweise, Herr, Herr. Dabei dachte er also an diesen Vers 16, wo Nathan sagte, dein Haus und dein Königreich soll beständig sein, ewiglich vor dir, und dein Stuhl soll ewiglich bestehen. O Herr, Herr, das wäre ja schon genug gewesen, wenn du mir jetzt für die Gegenwart sagst, dass ich König sein kann, dass ich überwinden kann. Nun redest du auch noch von fernen, zukünftigen Dingen zu mir und das nach Menschenweise. Es sollte eine Ermutigung sein für David, eine Ermutigung für das Volk Israel, dass er durch tiefe Prüfungen gehen sollte. Und wir können davon ableiten, das soll eine Ermutigung für dich und mich sein, der du vielleicht im Moment durch Tiefen gehst. Schau in die Zukunft, das, was der Herr gesagt hat. Er kommt wieder, er ist bei uns alle Tage, er ist auch in der Zukunft bei uns. Dann wirst du auch die jetzigen Schwierigkeiten überwinden können, weil du weißt, es kann nur besser werden. Es wird nie schlechter. Es wird am Ende immer besser. Die Frage wurde hier gestellt, was Israel nun suchte. Suchte diese Verheißung, dass der Thron Davids immer besetzt ist, dass der Messias kommen wird, der Erretter kommen wird. Was Israel suchte, erlangte es bis zum heutigen Tag nicht. Sonst würde ja ihr Leben wie das unsrige, wie das der Vertreter der Gemeinde Jesu verändert worden sein. Nur Auserwählte haben wir gelesen und haben es ja auch heute Morgen betrachtet. Nur Auserwählte, das heißt ein Teil aus diesem Volk, die herauserwählt worden sind, die erlangten es. Ein kleiner Teil. Ein kleiner Teil kam zum Sehen und zu der Erfahrung der erfüllten Verheißung, die schon David gegeben wurde für die Zukunft. Denn Jesus Christus ist dieser Sohn Davids, der da in Zukunft kommen sollte, auf den sich König David schon freuen sollte, dem Volk Israel Mut machen sollte. Es geht weiter. Wir werden nicht unterliegen, die Feinde werden nicht obsiegen, sondern es kommt der, der verheißen ist in Zukunft. Und Jesus Christus ist dieser verheißene Sohn Davids, der Messias, der Erlöser von Sünde und von Chaos. Von Chaos. Das Leben ohne ihn ist ein Chaos. Ist alles durcheinander. Wer erlöst mich aus diesem Chaos? Paulus hat gesagt, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Es ist ein Chaos. Ich tue immer das Gegenteil von dem, was gut ist. Das ist Chaos. Ein Durcheinander. Nie eine gerade Lebenslinie mit Gott. Nie einen siegreichen Weg, der Bestand hat vor Gott. Chaos, alles durcheinander. Alles geht schief. Man kommt mit den Menschen nicht zurecht. Man kommt mit den Situationen nicht zurecht. Man kommt vor Gott nicht zurecht. Chaos. Der Messias, er ist der Löser und Erlöser von Sünde und Chaos. Und die, die ihm begegneten in Jerusalem, die schon vorerleuchtet waren, riefen ihm ja entgegen, du bist die Erfüllung dieser Prophetie, dass am Ende der Zeiten dieser kommen wird, der uns helfen wird aus dem Chaos. Beim Einzug in Jerusalem, Matthäus 21, Vers 9, riefen ja die Menschen ihm zu und sagten, sie gingen voran, sie schrien und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, Joshuana, das hebräische Wort, Errettung gib, du Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, Joshuana in der Höhe, Errettung aus der Höhe, für die Höhe, Hosianna, so sagen wir das ja, du Sohn Davids, Einzug in Jerusalem. In Lukas 19, 38 sprachen sie auch, gelobt sei, der da kommt. Er ist ein König in dem Namen des Herrn. David sagt es ja, unfassbar, du redest mir von den zukünftigen Dingen. Ich bin getröstet. Und die dann bereit waren, diesen Trost auch in ihrem Herzen aufzunehmen, erkannten es, dass die zukünftig geredeten Dinge sich erfüllten in Jesus Christus, ein König, in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Bei all diesem Triumph und dem Jubel schmerzt es uns auch im Herzen, dass nur ein kleiner Teil Israels das mitkriegen konnte. Welch ein Jubel, welch eine Freude für die, die das entdeckt haben. Darum sollte ja auch ein Mitleid aufkommen, in denen, die es entdeckt haben, für die, die es noch nicht entdeckt haben, auch unter den Heiden in der Gemeinde. Der große Teil, also des Volkes Israel, dem großen Teil blieb also Gottes Hand, Gottes Führung verborgen. Das Herz war durch Gottes Hand verstockt. Wir dürfen das also nicht vergessen und nicht übersehen, nicht sagen, das Herz war verstockt. Durch Gottes Hand verstockt. Gott hat das selber so gemacht, ja. Und wir wünschten doch diesem Volk, dass es nicht verstockt worden wäre durch Gottes Hand. Der Herr Jesus hat geweint. Und es würde nicht schaden, wenn wir das auch täten. Er hat geweint darüber, dass es verstockt werden musste und verstockt ist. Ach, wenn du doch erkennen würdest, was zu dieser deiner Zeit, zu deinem Frieden dient. Es gibt ja am Ölberg extra eine Kapelle, man nennt sie Tränenkapelle. Man glaubt, das ist der Ort da, wo Jesus Jerusalem sah und weinte. Er wünschte, er hätte gewünscht, sie wären nicht verstockt. Gott hätte das nicht so machen müssen, sondern sie hätten gleich erkannt, was zu ihrem Besten dient. Aber dann wäre das Evangelium nicht unter die Heiden gelangt. Aber es ist dennoch traurig, nicht? Israel, was es alles erlebt hat, voller Verheißungen, nicht nur für jetzt, sondern für die Zukunft. Und nun kommt die Erfüllung. Du Sohn Davids, Hosianna. Aber ihr Herz war verschlossen für die Erfüllung dieser göttlichen Verheißungen zum ewigen Leben. Der Apostel Paulus schrieb das auch im 2. Korintherbrief und sagte und bezeugte ja, bis auf den heutigen Tag, und er zitierte ja dabei die Schrift, ist das so. Bis auf den heutigen Tag ist diese Hand Gottes schwer auf denen, die blind sind. Er hat sie noch nicht sehend werden lassen, 2. Korinther 3. Er spricht von der Herrlichkeit für diejenigen, die sehend geworden sind, die nicht mehr am Buchstaben kleben müssen. Viele wollen ja bis zum heutigen Tag gerne am Buchstaben kleben. Aber hier steht, der Buchstabe tötet. Der Buchstabe, das Gesetz macht kaputt. Aber der Heilige Geist macht lebendig. Und das ist die Herrlichkeit, die dann entsteht, wenn man sehend wird. Da braucht man sich nicht mehr am Buchstaben zu orientieren. Ich bin ja so dankbar, dass Gott sich nicht von irgendwelchen äußeren Dingen abhängig macht, dass er sogar Analphabeten zu sich zieht, die überhaupt gar keinen Buchstaben lesen können. Und die dürfen auch kommen. Dass er sich gar nicht abhängig macht von Druckerschwärze, sondern durch seinen Geist die Menschen zu sich zieht. Die erkennen, dass da ein lebendiger Gott ist, vor dem sie niederfallen dürfen und der sie beschenken will. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und da spricht der Apostel Paulus von dem Amt, von dem einen Amt des Geistes, von dem anderen Amt des Buchstabens, welche Klarheit das hat. Und er erklärt in diesem Kapitel zunächst, dass ja auch das Gesetz eine Klarheit hatte, denn Mose ging in die Gegenwart Gottes und kam mit einem glänzenden Gesicht hervor. so dass er sich eine Decke überhängen musste, weil das übrige Volk diesen Glanz nicht ertragen konnte. Und er sagt, wenn das schon ein Glanz hatte, wie viel mehr Glanz hat die Herrlichkeit des Herrn Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes im neuen Bund? Das steht ja auch dem Volke Israel zu. Vers 12, dieweil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Freudigkeit. Ach, wie oft vermisst man die unter den Christen. Die sollte doch da sein. Er sagt, weil das so ist, sind wir voll großer Freudigkeit. Nicht nur voll Freudigkeit. Also er findet fast keine Worte, um diese Freudigkeit, die damit verbunden ist, auszudrücken. Die sollte doch vielmehr bei den Gläubigen zu sehen sein. Diese unaussprechliche große Freudigkeit, ja? Und wir tun nicht mehr wie Mose, der die Decke vor sein Antlitz hing, dass die Kinder Israel nicht ansehen konnten, das Ende des, das aufhört. Denn wer sich nach dem Buchstaben richtet, der kommt immer an die Grenzen und ans Ende. Das hört auf. Und alles, was aufhört, macht traurig. Alles, was aufhört, macht traurig. Kinder, die spielen, müssen plötzlich aufhören und sind ins Bett. Da gibt es erst mal Weinen, bevor man das akzeptiert. Oder man ist auf dem Spielplatz und dann heißt es, jetzt geht's nach Hause. Der Weg nach Hause muss angetreten werden. Nein, das ist sehr traurig. Oder eine Nachspeise, ja, die wir so genießen, die so gut schmeckt. Plötzlich nichts mehr im Glas. Gibt's denn nicht noch eine? Ist ja schlimm. Nur eine macht traurig. Alles, was zu Ende geht, macht traurig. Mose deckte eine Decke darüber, damit niemand mitkriegt, dass das zu Ende geht. So steht sie geschrieben. Sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament. Ich betone hier, und das bitte ich zu bemerken, über dem Alten Testament. Über dem Neuen ja erst recht. Aber was will denn das heißen? Das heißt, sie lesen das Alte Testament und verstehen daraus nicht den Hinweis auf den gekommenen Christus. Ich hatte das jetzt kürzlich erklärt mit diesen Toraschülern, die ich befragte über Jesaja 53. Weist eindeutig auf den kommenden Messias hin, den leidenden Knecht. Aber die Decke hängt darüber. Und sie verstehen nicht, was sie im Alten Testament darüber lesen können. Denn wenn sie es verstünden, würden sie sagen, da ist er ja. Da ist er ja. Also muss das verschleiert bleiben, dass sie nicht das sagen, da ist er ja. Denn die Pharisäer sagten ja zu denen, die gesagt haben, Hosianna dem Sohn David, gebiete ihn doch Einhalt, lass ihn nicht sowas reden. Sie hatten den Schleier darüber. Wenn sie das Alte Testament lesen, welche in Christo, ja diese Decke in Christus dann aufhört. Aber bis auf den heutigen Tag, spricht hier Paulus, wenn Mose gelesen wird, hängt währenddessen die Decke vor ihrem Herzen. Also wir müssen das beachten, wenn Mose gelesen wird, ja. Sie lesen im Alten Testament, sie haben Verheißung, können sie aber nicht verfolgen und können sie nicht beobachten in der Erfüllung in der Gegenwart. Die Verheißung sind da, aber die Erfüllung können sie nicht abgleichen. Wenn es aber sich bekehrte zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan. Mit anderen Worten, erst dann, wenn es sich bekehrt, das Volk, oder wir können hinzusetzen im Blick auf die Schrift, wenn es sich bekehren kann, an dem Tag wird die Decke weggenommen. Und dann werden sie nicht nur das Alte Testament richtig verstehen, sondern auch die Erfüllungsberichte im Neuen Testament. Also bis zum heutigen Tag. Sie leben also gemäß dieser Gerichtsverheißung aus Jesaja 29, 10 bis 12, da steht Jesaja 29, Denn der Herr hat euch einen Geist des harten Schlafs eingeschenkt und eure Augen zugetan, eure Propheten und Fürsten samt den Sehern hat er verhüllt, dass euch aller Propheten Gesichte sein werden wie die Worte eines versiegelten Buches, welches man gäbe einem, der lesen kann, und der spräche, und man spräche zu ihm, lies doch das, und er spräche, ich kann nicht lesen, denn es ist versiegelt. Oder gleich, als wenn man's gäbe dem, der nicht lesen kann, und spräche, lies doch das, und der spräche, ich kann nicht lesen. Das hat Gott so versiegelt, dass sie lesen und doch nicht verstehen. Von Gottes Hand. Ihr Geist schläft also, die Augen sind nicht sehend, die Ohren können die gegenwärtige Wahrheit nicht vernehmen. Psalm 69, Vers 23 spricht in diesem selben Sinn: Ihr Tisch werde vor ihnen zum Strick, zur Vergeltung und zu einer Falle. Ihre Augen müssen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihre Lenden lass werden und immer wanken. Immer wanken. Warum das alles? Damit die Nationen gesegnet werden. Der Apostel gibt also der Gemeinde zu verstehen, dass diese Unempfänglichkeit Israels für das Kommen des Messias kein Zustand ist, der ihren Untergang ankündigen sollte, sondern dadurch ein Freiraum entsteht, den Heiden zunächst das Wort vom Kreuz sagen zu können. Denn aus ihrem Fall, aus ihrer Verdeckung heraus, dass sie nicht den Messias erkennen konnten, ist den Heiden das Heil widerfahren. Aus ihrem Fall den Heiden das Heil widerfahren. Auf diese Weise sollte sich die Verheißung zum Segen für die Völker, diese Verheißung aus Jesaja 42, erfüllen. Ich lese mal diese Verse. Es ist ja alles schon gesagt in der Heiligen Schrift. Es gibt ja da gar nichts Neues. Steht ja alles geschrieben. Ich lese mal ab Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn, und mein Auserwählter, an welchem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Er wird das Recht wahrhaftig halten lehren. Er wird nicht matt werden noch verzagen, bis dass er auf Erden das Recht anrichte, und die Inseln werden auf sein Gesetz warten. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk, so darauf es den Odem gibt, und den Geist denen, die darauf gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und habe dich bei deiner Hand gefasst und habe dich behütet und habe dich zum Bund unter das Volk gegeben, zum Licht der Heiden, dass du sollst öffnen die Augen der Blinden und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Und ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Gott will seine Ehre auch nicht den Götzen der Heiden geben. Deswegen sollte ihnen das Evangelium verkündigt werden. Der Freiraum dafür musste geschaffen werden. Siehe, was ich zuvor gesagt habe und zuvor verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es aufgeht, lasse ich es euch hören. Das Neue, das steht hier schon in Versen zuvor drin, was dem Volk Israel verkündigt wurde, die Heiden sollen es auch erfahren. Das ist das Neue. Die Heiden sollen auch selig werden. Ich gebe nämlich, spricht der Herr, meine Ehre keinem anderen, keinem Götzen, auch nicht den Götzen der Heiden. Sie sollen mich kennenlernen, den einzigen wahren Gott. Dazu musste also der Freiraum geschaffen werden. zu dieser Evangeliumsverkündigung. Diese Wahrheit erfuhr der Apostel Paulus auch während seiner ersten und auch zweiten Missionsreise in Antiochien, in Pisidien. Da wies er auf die Erfüllung dieses Verheißungsworts im Alten Testament hin. Die Hoffnung Israels, so sprach er, die Gnade Davids verheißen, die ist erfüllt. Ich lese uns mal in Apostelgeschichte 13, das ist also die erste Missionsreise, als Paulus dann von Zypern zurückkam. Er war ja erst auf der Insel Zypern, um dort anzufangen, das Evangelium auszubreiten. Dann kam er zurück, kam nach Antiochien in Pisidien und sprach dann, Vers 32, wir verkündigen euch die Verheißung, die unseren Vätern geschehen ist. Also er nimmt Bezug auf das, was im Alten Bund geschrieben ist, und er konnte ja jetzt entdeckt, ohne Decke Mose, diese Verheißungen erkennen, nämlich durch den Heiligen Geist. Wir verkündigen euch die Verheißung, die zu unseren Vätern geschehen ist, dass sie Gott uns, diese Verheißung, ihren Kindern erfüllt hat, indem, dass er Jesum auferweckte, wie denn im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute hab ich dich gezeugt. Dass er ihn aber hat von den Toten auferweckt, dass er hinfort nicht soll verwesen, spricht er so, ich will euch die Gnade David verheißen, treulich halten. Darum spricht er auch an einem anderen Ort, du wirst es nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Denn David, da er zuvor zu seiner Zeit gedient hatte dem Willen Gottes, ist entschlafen und zu seinen Vätern getan und hat die Verwesung gesehen. Den aber Gott auferweckt hat, der hat die Verwesung nicht gesehen. Also hier erklärt er ganz genau diesen Juden, er ging ja in die Synagoge in Antiochien zu Pisidien. In die Synagoge, da waren dann also auch andere Heiden, Judengenossen dabei, aber zuerst den Juden und sagte, diese Verheißung den Vätern gegeben, David gegeben, die Zukunftsaussichten und die Verheißung, dass der Messias kommt und auch die Heiden gesegnet werden. Das ist erfüllt, indem der auferweckt ist von den Toten. Und er wies dadurch auf die Worte im Alten Testament hin. Psalm 2, kennt ihr doch alle, Vers 7. Das ist der Sohn, den ich heute gezeugt habe. Oder Jesaja 55, 3, wo er sagt, die Gnaden Davids sind angesagt und sie werden erfüllt. Oder Psalm 16, das Zitat, was wir hier gelesen haben, dass er den Tod nicht sehen würde, dass er die Verwesung nicht sehen würde, das ist doch alles jetzt erfüllt. Er musste das erleben, dass hier jetzt eine Spaltung unter Juden und Heiden geschieht. Ein Teil der Juden nahm es an, nur ein Teil, ein anderer Teil lehnte es ab. Und es heißt weiter hier in Vers 38, 39, so sei euch kund, liebe Brüder, dass euch verkündigt wird Vergebung der Sünden durch diesen und von dem allen, wovon ihr nicht konntet, im Gesetz des Mose gerecht werden. Also er spricht die Brüder aus den Juden an, aus dem Volke Israel. Wer aber an diesen glaubt, der ist gerecht, der lebt in der Erfüllung dessen, was Gott im alten Bund gesagt hat. Also die meisten nahmen diese Botschaft wegen ihrer Blindheit nicht an. Die Decke war vor ihnen durch die Hand Gottes und sie sagte nein. Daran erkannte Paulus das Verheißungswort für die Heiden, dass sich das buchstäblich erfüllt. Auch er musste das ja erstmal kennenlernen. In Vers 46 und 47 ging ihm sozusagen dieses Licht dafür auf. Paulus und Barnabas sprachen frei öffentlich, euch musste ja zuerst das Wort Gottes gesagt werden, das haben wir schon einmal zitiert. Nun ihr es aber von euch stoßet und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, So wenden wir uns zu den Heiden. Das ist ja die Erfüllung dessen, was Gott schon angekündigt hat. Dafür muss es also einen Freiraum geben. Weil ihr es jetzt nicht annimmt, kriegen sie es. Also die Verbindung. Weil ihr, so können wir sagen, jetzt blind seid, gehen wir zu diesen. Wäret ihr jetzt nicht blind, würden wir bei euch bleiben und weiter nur unter euch predigen. Aber jetzt merken wir, dass ihr es nicht annehmt, darum gehen wir jetzt zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Also hier lernte Paulus auch ganz praktisch die Erfüllung der Verheißung Gottes kennen, dass auch die Heiden einbezogen werden müssen. Wie das zuging, wusste keiner. Aber Gott wusste es schon. Er legte eine Decke auf den größten Teil des Volkes Israel, damit der Freiraum zur Evangelisation gegeben wird unter den Heiden. Jesaja spricht auch, Jesaja 49, Vers 6, ich habe dich zum Licht der Heiden gesetzt, also auch dem Messias. Und noch einmal fand Paulus diese Bestätigung, als er in Korinth war, während der zweiten Missionsreise. Apostelgeschichte 18. Er ging ja immer wieder in die Synagoge, auch dort lehrte er in der Schule. Schule oder Synagoge heißt es eigentlich hier in Vers 4, Kapitel 18. Er lehrte an einem Sabbat und beredete beide, die Juden, die dort waren, und die Griechen, die hinzukamen. Da aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, drang Paulus der Geist zu bezeugen den Juden, dass er der Christus sei. Da sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut sei über euer Haupt, rein gehe ich von nun an in die nächste Synagoge. Nein, hier steht, zu den Heiden. Also hier merkte er auch wieder, sie kriegen es nicht mit. Da ist Gottes Hand über ihnen mit der Decke. Deswegen, ich hab's euch zwar gesagt, aber ich gehe rein von euch jetzt zu den Heiden. Zu den Heiden. Denn das ist jetzt der geöffnete Weg, der vorher auch nicht offen war, aber der durch eure Blindheit geöffnet wurde. Und in Rom fand er abermals die Bestätigung dieses erfüllten prophetischen Wortes für die Nationen. Wir lesen in Apostelgeschichte 28, Vers 25 und bis 28. Paulus hatte Rechenschaftsbericht gegeben, sozusagen vor seinen Volksgenossen. Da sie aber untereinander misshellig waren, gingen sie weg, als Paulus das eine Wort redete. Wohl hat der Heilige Geist gesagt durch den Propheten Jesaja zu unseren Vätern. Im Übrigen, hier haben wir gleich einen Beweis dafür, dass auch das Alte Testament durch den Geist Gottes inspiriert ist. Der Heilige Geist hat durch Jesaja gesprochen. Nicht? Das können wir also auch hier gleich mitlernen aus diesem Vers. Und hat gesagt, gehe hin zu diesem Volk und sprich. Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Also derselbe Heilige Geist, der in Paulus war, derselbe Heilige Geist, der in den neugeborenen, wiedergeborenen Kindern Gottes ist, sprach auch durch Jesaja. Derselbe Geist, somit derselbe Gott. Mit den Ohren werdet ihr es hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr es sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und sie hören schwer mit den Ohren und schlummern mit ihren Augen, auf dass sie nicht dermaleinst sich nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verständig werden im Herzen und sich bekehren, dass ich ihnen dann hülfe. So sei es euch kundgetan, sprach dann der Apostel, dass den Heiden gesandt ist dies Heil Gottes, und sie werden's hören. Also hier lernte er schon wieder die erfüllte Verheißung kennen, dass das Evangelium unter die Heiden gebracht werden muss. Darum also im Römerbrief diese Frage: Wieder nun, was Israel sucht, das erlangte es nicht. Man konnte ihnen das sagen, sie haben es nicht verstanden. Nur die Auserwählten, eine kleine Schar erlangte es, die anderen sind verstockt, wie das so geschrieben steht. Das ist aber geschehen, dass durch ihren Fall den Heiden das Heil widerfährt, auf das sie dann denen nacheifern sollen. Also wir müssen diese rechte Reihenfolge sehen und eine große Dankbarkeit haben. Dankbarkeit, ich möchte es mal so sagen, obwohl das gar nicht so verständlich ist. Wir sind dankbar, dass Israel blind ist. Das müssen wir mal so sagen. Damit wir sehend werden konnten. Viele schimpfen auf Israel, weil die noch blind sind. Sie danken gar nicht dafür, dass sie nämlich dadurch sehend werden konnten und können. Und dass sie darüber hinaus natürlich das gute Zeugnis des Sehenden auch vor Israel ausbreiten und sagen, wir beten für euch, dass ihr das auch bekommt. Aber wir danken Gott, dass ihr jetzt das noch nicht seht, damit wir es erst mal sehen. Das müssen wir im richtigen Licht sehen. Dann verstehen wir auch die Haltung, die heute noch unter dem Volke Israel da ist. Aus dem Fall Israels ist den Heiden das Heil widerfahren. Sie können in Jesus Christus den Messias noch nicht erkennen. Die Vergebung der Sünden noch nicht erkennen. Das ewige Leben noch nicht erblicken und erfahren. Den Glauben an die Erfüllung des prophetischen Wortes noch nicht haben. Das Wort Jesu an seine Jünger in Matthäus 28, 19 gilt darum bis auf den heutigen Tag. Was sagt er? Geht hin, lehret alle Juden, alle Völker. Lehret alle Völker, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Tauft sie. Allerdings ist es immer falsch verstanden worden in den letzten Jahrhunderten. Ich sagte ja vor einigen Tagen, dass ihm die Christen die Juden zwangstaufen wollten. Oder wir bringen dich um. Aber das war gar nicht der Auftrag, der hier steht. Jesus hat gesagt, geht zu den Völkern. Sagt ihnen das und tauft diese. Das mit den Juden, das überlasst mal bitte mir. Wenn diese nicht getauft werden wollen, dann können sie noch nicht getauft werden. Denn die wissen ja gar nicht, warum. Die können ja gar nicht an den Messias glauben. Jetzt sollen sie sich auf seinen Namen taufen lassen. Es geht doch gar nicht. Ihr macht sie ja zu Heuchlern. Ihr macht sie ja zu Gotteslästerern, weil sie etwas tun, was in ihren Augen ja auch lästerlich ist, dass sie sich auf den Namen eines taufen lassen, den ihr als einen anderen Gott bezeichnet in ihren Augen. Sie können es doch nicht verstehen. Dazu seid ihr auch nicht gesandt. Geht hin zu den Völkern. Predigt ihnen das Evangelium und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Erst nach Beendigung dieses Missionsauftrages unter den Nationen wird dann auch das taube Israel die frohe Botschaft hören können, verstehen können, aufnehmen können und sich auch beugen unter dem Namen Jesu. Auch sich taufen lassen auf den Namen Jesu. Taufe ist ja für Juden nicht fremd, überhaupt nicht. Taufe wird ja auch heute, wisst ihr ja vielleicht, auch selbst in den Synagogen vorgenommen. Das sind Reinigungsbäder, Bekenntnisbäder. Es gibt also auch eine Mikwe, ein Reinigungsbad für die Frauen, die jüdischen Frauen, die in dieses Reinigungsbad steigen, nachdem sie auch ihre Frauenregel hatten, um rituell wieder rein zu werden. Das ist auch eine Form der Taufe. Und wenn jemand jetzt, was ja nicht verständlich ist, wenn jemand ein Christ ist, zum Judentum übertreten würde, Bei einem, der nicht Christ ist, kann man es vielleicht noch verstehen, der muss sich dort auch taufen lassen. Der wird getauft. Ja, also Taufe ist kein Fremdwort. Aber nicht die Taufe auf den Namen Jesus Christus. Das ist fremd. Aber das wird dann geschehen. Da werden sie laufen und werden sich gerne taufen lassen. So wie ich sagte, von den Essenern, von dieser jüdischen Gruppe, die Gottes Wort immer abschrieb am Toten Meer in Qumran. Sie tauften sich jeden Tag. Sie wollten jeden Tag gern in Verbindung mit dem lebendigen Gott stehen und rein sein, damit sie für ihn arbeiten können. Und wenn die Juden mitkriegen, dass Jesus Gott ist, der König, der Messias, dann taufen sich lieber dreimal am Tag, bloß um dazu zu gehören. Das ist also nicht das Problem, die Frage der Taufe, sondern das Problem zu erkennen, auf wen darf ich und muss ich mich taufen lassen. Ja? Wenn aber dann der Missionsauftrag unter den Nationen zu Ende ist, dann wird Israel hören können, die Botschaft vernehmen können, verstehen können und ganz willig aufnehmen. Paulus machte hier deutlich, dass eben die Nationen eine große Ausbeute durch die Blindheit Israels bekommen haben. Einen Riesenreichtum durch ihren Fall. Den Reichtum, der da besteht, ewiges Leben zu empfangen, durch Vergebung der Sünden und Befreiung vom Tod. So wie es Jesus sagte in Johannes 5, 24, wer an mich glaubt und an den, der mich gesandt hat und wer meine Worte annimmt, der ist der, der nicht ins Gericht kommt, sondern er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Welch eine Ausbeute! Eine Ausbeute aufgrund der Teilblindheit Israels. Darum sollen wir beachten, was es für ein großer Segen sein wird, wenn das ganze Volk sehend wird. Wenn der Fall Israels schon so eine riesige Ausbeute für die Nation bedeutet, wie vielmal größer wird der Segen auch im irdischen Bereich sein, wenn die Vollständigkeit des Volkes Israel da ist und sich bekehrt hat für alle Nationen. Was wird das sein? Das wird Leben von den Toten sein. Da wird die Natur auferstehen. Da wird der Segen in dieser Welt auferstehen, des tausendjährigen Friedensreich. Der Friede zwischen den Tieren, zwischen den Menschen. Fruchtbare Bäume. In Israel 12-mal im Jahr Erntezeit. An diesem Fluss, der vom Heiligtum ausgeht. Unglaublich. Was für ein Segen wird das sein, wenn die Zahl des Volkes voll wird durch Bekehrung und Buße, wenn die Decke weggenommen wird. Ein geistlicher und materieller Segen wird sich aufmachen in dem Königreich des Herrn. Jesaja 60 können wir da mal lesen, einige Verse daraus, die das beschreiben. In Vers 1, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Wenn Israel, wenn die Vollzahl eingegangen ist von Israel und sie sich bekehrt haben, dann wird die Herrlichkeit des Herrn sichtbar. Vers 3, und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln, die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. Das wird ein Segen werden. Im Glanz, der über dir aufgeht. Wir müssen diese Zwischenworte besonders betonen. Vers 17 und 18 im gleichen Kapitel, da wird geschrieben, ich will Gold anstatt des Erzes geben und Silber anstatt des Eisens geben, Erz anstatt des Holzes geben und Eisen anstatt der Steine und will zu deiner Obrigkeit den Frieden machen und zu deinen Vögten die Gerechtigkeit. Man soll keinen Frevel mehr hören in deinem Lande, noch Schaden oder Verderben in deinen Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Lob heißen. Die Reiche der Welt werden gesegnet, sie werden einverleibt in das Reich der Herrlichkeit Gottes, wenn die Fülle der Nationen eingegangen ist und dann sich ganz Israel bekehrt. Was für ein Segen, wenn der Fall schon ein Reichtum für die Heiden war. Wie viel mehr, wenn ihr Auferstehen geschieht. Und hier entbettet sich auch genau das ein, wir können mal die Folie dann ansehen, was in Daniel schon beschrieben wird, als Nebukadnezar den Traum von den vier Weltreichen hatte und von den vier verschiedenen Materialien. Wir haben hier was von Gold und Silber gelesen. Das wird alles einverleibt in das eine wunderbare Reich des Segens und der Herrlichkeit. Nämlich durch dieses Reich Gottes, Gold, Silber, Kupfer, Eisen, hier wird es beschrieben, Babylon wird als Gold bezeichnet, Persien, das Weltreich, als Silber, Griechenland als Erz und Rom als aus Eisen. Und dann kommt das Reich Gottes, die Herrlichkeit wird alles einverleibt. Alles konzentriert sich in diesem einen Reich. Gold, Silber, die edelsten Materialien und Steine. Diese vier Weltreiche werden beherrscht von dem einen. Die vier gab es und das letzte gibt es noch zum Teil, das römische. Die drei sind vergangen. Die stehen nur noch geistig auf, nicht mehr materiell. Dies letzte, das ist eine Zeit geblieben und ist zu einem Teil zurückgedrängt und untergegangen, wird aber noch einmal auch materiell auferstehen in der letzten Jahrwoche, in den 7 Jahren der antichristlichen Herrschaft. Das ist der letzte Teil von diesem römischen Reich, von dem Rom-Weltreich, das dann durch den Hauch des Mundes Gottes zerstört wird. Und dann kommt dieses Reich des Herrn, wo Israel auch sehend wird und aufersteht und die Fülle des Volkes da ist und Segen über Segen auf dieser Erde fließen wird. Durch diesen Stein, das sieht man jetzt nicht so, der in diesem Traum Nebukadnezars auch angedeutet wurde, dass nämlich die Füße da unten, die man jetzt nicht sieht, die Zehen zum Teil aus Ton, zum Teil aus Eisen bestehen. Da fällt ein Stein heran und die ganze Weltreichssache fällt zusammen. Und dieser Stein, das ist der Stein des Messias, der wird dann herrschen, der König aller Weltreiche, aller Könige. Das steht bevor mit der Auferstehung des gesamten Volkes Israels. Das meint Paulus, wenn schon der Fall Reichtum für die Nation war, wie viel größer wird dann auch der sichtbare Reichtum durch die Wiederkunft des Herrn für die Nationen, mit für die Nation entstehen von Israel aus, wenn die Fülle zusammenkommt. Wir können in diesem Zusammenhang auch mal lesen, Sacharja 8, das hatte ja auch schon jemand hier in der Aussprache angetönt, wie das dann zugeht, weil man merkt, dass dieser Reichtum plötzlich vorhanden ist durch das Sehenwerden des Volkes Israels. In Vers 20 heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, weiter werden noch kommen viele Völker und viele Städtebürger und werden die Bürger einer Stadt gehen zu anderen und sagen, lasst uns gehen, zu bitten vor dem Herrn und zu suchen den Herrn Zebaoth. Wir wollen auch mit euch gehen. Also werden viele Völker und die Heiden in Haufen kommen, zu suchen den Herrn Zebaoth, zu Jerusalem, zu bitten vor dem Herrn. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allerlei Sprache der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Das ist die Auferstehung Israels. Wenn schon der Fall ein Segen ist für die Heiden, wie viel größer wird noch die Segenserzeigung sein, wenn das Volk insgesamt angenommen wird. dann wird für alle ersichtlich, was auch in Sacharja 14, Vers 9 steht, es ist nur noch ein König. Ein König über alle Lande. Zu der Zeit wird der Herr nur einer sein und sein Name nur einer. Das ist ja heute noch nicht. Aber wir sehen, was Gott schon alles vorgearbeitet hat. Und Paulus sagt, freut euch zum einen über die Blindheit Israels für euch. Wie reich seid ihr geworden. Aber freut euch auch, wenn Israel dann sehend wird, dass es noch eine größere Herrlichkeit in der Sichtbarkeit gibt. Es gibt keine größere Herrlichkeit als das ewige Leben durch Jesus Christus. Aber in der Sichtbarkeit gibt es noch eine größere Herrlichkeit, die dann auch allen Völkern mit zuteil werden wird. Da erfüllt sich dann auch dieses Gebet. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das erfüllt sich dann vor den Augen aller. Dann wird Israel das Missionsvolk für alle werden im tausendjährigen Reich, so wie es auch Jesaja 66 schon verheißen ist in Vers 19. Ich will ein Zeichen unter sie geben, und ihre etliche, die errettet sind, senden zu den Heiden, ken Tarsis, ken Ful und Lut, zu den Bogenschützen, gen Tubal und Javan und in die Ferne zu den Inseln, da man nichts von mir gehört hat und die meine Herrlichkeit nicht gesehen haben, und sollen meine Herrlichkeit unter den Heiden verkündigen. Dann wird also gesagt, jetzt ist die sichtbare Herrlichkeit auch eingetreten. Sie ist größer noch, als je zuvor ihr davon gehört habt, dass schon sichtbare Herrlichkeiten die Gemeinde hier begleitet. Die unsichtbare ist die größte und sie war schon immer da, aber der sichtbare Segen war noch nicht so ganz da. Jetzt ist er auch da und das wird von Jerusalem aus verkündet werden. Jetzt verstehen wir diese Sprache, die Paulus hier anwendet und sagt, denkt daran, der Fall Israels ist euer Segen. Aber wenn das so war und ihr Schade ist der Heidenreichtum, wie viel mehr, wenn ihre Zahl voll würde? Und dafür betete Paulus. Darum beten auch wir, obwohl wir den Eigennutz sehr schätzen, den wir daraus gezogen haben, aber wir beten auch für sie, dass durch sie dann auch die sichtbare Herrlichkeit Gottes in alle Lande getragen wird. Der gesegnete Überrest Israels wird nach Hause kommen und Israels Versagen wird jetzt und dann später in der Auswirkung ihrer Bekehrung zum Segen für alle Nationen.